Presse und Freiheit gibt es nur zusammen. Deshalb unterstützen wir mit der Taz Panther Stiftung weltweit diejenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen. Und Sie können uns dabei unterstützen, mit einer Spende. Hallo, mein Name ist Gemma Teresarilla und ich leite bei der Taz unsere hauseigene Stiftung. Und wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen oder direkt unsere Arbeit ermöglichen wollen, besuchen Sie uns doch auf taz.de/Stiftung.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. In Österreich gab es ein kleines Erdbeben in dieser Woche, beziehungsweise in der letzten Woche. Die Regierungsverhandlungen zwischen der ÖVP, der SPÖ und den liberalen Neos sind geplatzt. Und plötzlich steht jetzt doch ein Herbert Kickl von der FPÖ da und hat den Auftrag zur Regierungsbildung von der rechtsradikalen FPÖ, wie man dazu sagen muss. Darüber und was das in Österreich heißt, was dazu führen können, wie es weitergeht und was es für Deutschland bedeutet und die Brandmauerdebatte, hier wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz und bei mir sind heute
Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin und beschäftige mich viel mit der Union und der hiesigen Brandmauerdebatte.
Ich bin Gerald Joswig, ebenfalls aus dem Parlamentsbüro und beschäftige mich mit der AfD und der Rechtsextremismus.
Mein Name ist Florian Bayer, ich bin Korrespondent der Taz in Wien.
Florian, wir wollen mal mit dir anfangen. Was ist da passiert? Vor der Wahl, beziehungsweise auch nach der Wahl und nachdem das Ergebnis klar war, die FPÖ war bei der Wahl stärkste Partei geworden, hatte man natürlich keine Mehrheit alleine gehabt. Alle anderen haben vorher ausgeschlossen, mit der FPÖ eine Regierung bilden zu wollen. Unter diesem Eindruck hat der Bundespräsident Alexander Van der Bellen damals den Auftrag zur Regierungsbildung an den ÖVP-Bundeskanzler Niehammer gegeben. In der letzten Woche platzt das alles und jetzt sieht alles anders aus. Führ uns mal durch, wie ist das dazu gekommen?
Ja, gerne. Die Nationalratswahl war Ende September. Damals ging die FPÖ als erste Partei durchs Ziel, relativ knapp vor der ÖVP, muss man auch dazu sagen. Die FPÖ hatte knapp 29%, die ÖVP ungefähr 27%. Und dieses wahnsinnig große Chaos jetzt brach deshalb aus, weil diese dreimonatigen Verhandlungen oder nicht ganz dreimonatigen, aber doch sehr lange Verhandlungen plötzlich zu einem Ende kamen und die FPÖ, die eigentlich nicht mitregieren hätte sollen, wenn es nach ÖVP und SPÖ ging, nun doch zu Gesprächen aufgefordert wurde. Das heißt, mangels anderer Alternativen, die möglich sind rechnerisch, um eine Mehrheit zu bilden, weil ÖVP, SPÖ komplett zerstritten sind, gibt es jetzt tatsächlich Verhandlungen mit der FPÖ unter Herbert Kickl.
Ich habe das so verstanden, dass dieses relativ kategorische Ausschließen einer Zusammenarbeit mit der FPÖ, was ja für die ÖVP keine Selbstverständlichkeit ist, sie haben ja schon mal zusammen regiert, damals unter dem ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz, dass das sehr stark mit der Person Herbert Kickl tatsächlich auch zusammenhing. Ist das so? Und wenn ja, warum? Was ist das? Was unterscheidet ihn auch von früheren FPÖ-Chefs?
Das ist eine große Frage tatsächlich, weil die ÖVP in 5 Bundesländern mittlerweile mit der FPÖ gemeinsam koaliert, also in der Landesregierung sitzt. Ja, die ÖVP hat versucht, einerseits Herbert Kickl auszuschließen, andererseits die FPÖ nicht komplett von vornherein auszuschließen, um am Ende ihr Gesicht zu bewahren, was sie auch jetzt leidlich versucht. Sie musste im Grunde tatsächlich einen 180-Grad-Schwenk durchführen. Es war vorher wirklich das große Versprechen der ÖVP, nicht mit Kickl zu koalieren, nicht mit ihm in die Regierung zu gehen. Und jetzt kam alles anders, auch eben weil diese andere Variante, die von allen eigentlich bevorzugt wurde, gescheitert ist. Herbert Kickl ist schon innerhalb der FPÖ nochmal besonders weit rechts außen stehend. Er hat wirklich die Corona-Pandemie benutzt, um auch mit Verschwörungstheorien, mit Ivermectin, mit diesem Pferdeentwurmungsmittel, um mit allen möglichen Verschwörungstheorien von der Gesundheitsdiktatur der WHO und so weiter, Stimmen ganz unter Verwirrten zu sammeln, unter Frustrierten zu sammeln, unter Leuten, die von der Corona-Politik nicht begeistert waren in der Regierung und die war tatsächlich auch nicht perfekt, aber das wäre ein eigenes Thema nochmal. Aber die hat natürlich sehr stark in dieser Zeit dazu gewonnen und sich sehr stark auch von dem Ibiza-Skandal erholt. 2019 ist ja unsere Bundesregierung damals unter Kurz und Strache sehr spektakulär in die Luft geflogen, weil Strache sich in Ibiza auf einer Finca korruptionsunfällig gezeigt hat. aus all diesen Gründen, also vor allem auch wegen Corona, konnte sich jetzt die FÖ sehr schnell rehabilitieren.
Sabine?
Ja, man muss ja tatsächlich sagen, dass Kiekel wirklich noch innerhalb des ja ohnehin schon ziemlich rechten FPÖ-Spektrums wirklich total am rechten Rand steht und dass er daraus auch überhaupt keinen Hehl macht. Also der hat überhaupt nicht das, was wir ja zum Teil von der AfD oder aber auch von der FPÖ kennen, so eine, diese Weichspülnummer, also dass sie so tun, als wären sie Demokraten. Das hat er ja überhaupt nicht. Also der hat ja irgendwie kurz vor der Wahl oder vielleicht war es sogar an dem Wahlsonntag gesagt, wir werden hier das System zu Fall bringen und so Sprüche wie Recht hat der Politik zu... Nee, warte mal, wie jetzt?
Ja, das Recht
hat der Politik zu folgen, nicht die Politik dem Recht, was ja quasi bedeutet eine Aushebelung des Rechtsstaats. Also ich, und wenn man sich das anguckt, es gab jetzt ja diverse Zusammenstellungen von Zitaten von Kiekel, schon krass, muss man sagen.
Ja, und den Wahlsieg hat er ja auch gefeiert zusammen mit identitären Kadern, glaube ich. Was ja auch so zeigt, dass im Grunde Kiekel würde ich sagen, ist es halt so, als wenn Höcke zum Kanzler werden würde oder so. Den Vergleich könnte man vielleicht anstellen. Und es zeigt auch, gerade bei so einer Figur zum Beispiel wie Martin Sellner, der da ja sehr prägend ist, auch über die Grenze hinweg.
Also Martin Sellner, der Chef der identitären Bewegung oder Gründer, der sich selber so als strategischen Vordenker übrigens von für beide Parteien sieht. Er spricht immer für FPÖ und AfD in seinen Analysen.
Im Grunde zeigt sich in dieser Person von Sellner ja, dass es sich durchaus um eine identitäre Bewegung handelt, die über die Grenzen hinaus zeigt. Also bei der Verwendung zum Beispiel dieses Begriffes Remigration zeigt sich das sehr stark, finde ich. Damit hat ja Kiekel auch Wahlkampf gemacht. Und das ist halt im Grunde eine große Formation, könnte man sagen. Die Drähte sind da auch sehr eng. Gleichwohl hat die AfD natürlich dieses Problem der Brandmauer.
Ich finde, ich würde nochmal, was du gesagt hast, mit Höcke darauf nochmal eingehen, Gerald. Der Kollege Robert Miesig, der ja auch in Wien sitzt, hat als der Van der Bellen, der Präsident Österreichs, das gesagt hat, getwittert, so für die deutschen Kollegen und Kolleginnen, das wäre so, als wäre Robert Habeck Bundespräsident und würde Höcke mit der Regierungsbildung beauftragen. Also das ist schon eine echt krasse Nummer. Auch wenn die FPÖ schon mehrfach mitregiert hat, das ist jetzt echt nochmal ein anderes Kaliber. Und übrigens war nicht die Kurzregierung die erste auf Bundesebene. Es gab schon 2000 eine FPÖ-Beteiligung auf Bundesebene. Und da gab es ja sogar diese EU-Sanktionen, wenn sich noch irgendjemand dran erinnert.
Ja, ja.
Ja genau, das war damals noch ein richtiger Skandal. Österreich war ja erst seit 1995 EU-Mitglied, kam relativ spät dazu, gemeinsam mit Schweden und Finnland. Und wenige Jahre danach, das war eben die Blütezeit auch des Jörg Haider, der damals wirklich für die FPÖ die ersten großen Wahlsiege eingefahren hat. Damals war es wirklich ein Skandal, quasi in einem westeuropäischen, mitteleuropäischen Land praktisch einen blauen Vizekanzler zu haben. Und heute ist die Situation doch sehr anders, weil wir haben natürlich Meloni in Italien, wir haben Orban schon jahrelang in Ungarn. Und so weiter und so fort. Auch in Österreich ist die FPÖ nicht so tabuisiert wie in Deutschland die AfD. Dadurch, dass sie einfach viele Jahrzehnte schon Teil des politischen Systems in Österreich ist, ist die FPÖ, sie ist auch zu groß dafür, muss man ehrlicherweise sagen. Sie hat mittlerweile knapp 30%. Sie ist wirklich zum Sammelbecken geworden für alle Frustrierten, die keineswegs alle rechtsextrem sind oder denken, aber die mit der etablierten Politik unzufrieden sind, mit ÖVP und SPÖ, die seit Jahrzehnten für große Reformen eigentlich nicht zu gebrauchen waren. Das waren meistens eher Regierungen, die halt brav verwaltet haben, aber die jetzt nicht wirklich das Land innovativ verändert hätten. Und es gibt Probleme im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, in vielen anderen Bereichen, auch beim Thema Integration, Migration, was natürlich das Thema war, mit dem die FPÖ groß geworden ist damals, was heute eine kleinere Rolle spielt tatsächlich, aber immer noch zum Markenkern der FPÖ gehört. Migration, Integration, diese Themen, die ja den Österreich seit Jahrzehnten eigentlich sehr wichtig sind.
Man muss vielleicht noch zur Erklärung sagen, dass es die FPÖ ja schon seit den 50er Jahren gibt und dass es quasi so eine Nazi-Auffangpartei war ganz am Anfang und sich, wenn wir dann auch später zum Vergleich zur AfD kommen, völlig anders entwickelt hat. Und dass diese lange Regierungsbeteiligung oder diese häufige immer wieder Regierungsbeteiligung hat natürlich schon zu so einem Normalisierungsprozess geführt. Also es ist ja nicht nur, dass die Konservativen mit denen koaliert haben, es gab auch mit der SPÖ eine Koalition auf Landesebene. Also das ist schon eine andere Situation, als es hier ist.
Eine Frage, die ich mir noch stelle, ist eigentlich, wie die ÖVP das jetzt ihren WählerInnen erklärt. Weil das ist ja wirklich, oder ich finde es auch mit Blick auf andere konservative Parteien ziemlich erschreckend, dass dass man sagt, ja, mit der FPÖ kann man leichter das ÖVP-Programm durchsetzen. Das ist auch wirtschaftsliberal, gemeinsame Position bei Migration. Und dass man dann über dieses Seil darüber balanciert und im Grunde offen mit Rechtsextremen paktiert. Wie erklärt das denn die ÖVP den eigenen WählerInnen jetzt? Oder beziehungsweise ist es tatsächlich, oder ist es auch ein Versagen, also einige behaupten ja, es sei ein Versagen der SPÖ, weil die zu starke soziale Forderungen gestellt hätten. Aber ich finde es sehr vielsagend, dass da irgendwie die Kapitalinteressen mal wieder soziale Forderungen übertrumpfen.
Ja, man muss dazu sagen, es ist sehr schwer zu sagen, wer jetzt wirklich Schuld hatte am Scheitern der Verhandlungen. Es hatten ja seit Mitte November tatsächlich erst, also vorher gab es Sondierungen, auch des Bundespräsidenten, aber ab Mitte November dann gab es konkrete Verhandlungen zwischen Konservativen, also zwischen ÖVP, zwischen Sozialdemokraten und zwischen den liberalen Neos. Die sind vergleichbar mit der FDP in Deutschland und relativ klein, ungefähr 9% hatten die bei der Wahl. Die SPÖ ist tatsächlich relativ links positioniert gerade. Andreas Babler hatte die Partei übernommen vor gut einem Jahr. Er fordert zum Beispiel Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern, eine höhere Bankenabgabe, dass die Banken mehr Steuern zahlen müssen, um auch dieses große Budgetloch zu sanieren. Österreich hat gerade eine sehr große Verschuldung, was auch mit der Politik in der Corona-Zeit zu tun hatte. Damals wurden Unternehmen sehr stark gefördert von der ÖVP-Grünen-Regierung und teilweise überfördert, wie erst im Nachhinein bekannt wurde. Und damals wurde wirklich mit beiden Händen das Geld ausgegeben, koste es, was es wolle, lautete die Devise des Sebastian Kurz damals. Und jetzt eben gibt es einen riesen Schuldendefizit, auch ein Defizitverfahren droht in Österreich seitens der EU. Deshalb betonte die SPÖ, ja, man braucht auch wirklich neue Abgaben, neue Steuern. Und die ÖVP war kategorisch dagegen, auch weil sie als Wirtschaftspartei gilt, auch weil sie einen sehr einflussreichen Wirtschaftsflügel in der eigenen Partei hat. Diesen Kurswechsel zu erklären, das ist für die ÖVP in den eigenen Reihen gar nicht mal so schwierig, weil eben wirklich, wie schon angesprochen wurde, die ÖVP gemeinsame Sache mit der FPÖ mehrmals gemacht hat und auch in mehreren Bundesländern gemeinsam koaliert. Und die große Erzählung ist aber auch, ja, sie wollten eigentlich tatsächlich eh nicht koalieren mit den Rechtsradikalen, aber jetzt gibt es nun mal keine andere parlamentarische Mehrheit. Die anderen Verhandlungen sind gescheitert, man hat es ehrlich versucht. Aber am Ende sind die eben doch geplatzt und wir brauchen eine handlungsfähige neue Regierung. Und deshalb müsse man jetzt in den sauren Apfel beißen und mit der FPÖ zusammengehen. Das ist die große Erzählung, die bei manchen WählerInnen vielleicht sogar verfängt. Bei einem gewissen Teil der ÖVP aber sicher nicht. Und auch viele Leute, die ÖVP gewählt haben, weil sie eine gemäßigt rechte Partei, eine konservative Partei haben wollten, jetzt am Ende unter einem FPÖ-Kanzler Kickl wahrscheinlich regiert werden.
Es scheint ja auch so ein bisschen die Angst zu geben, dass wenn man jetzt gar keine Regierung hinkriegt, gibt's Neuwahlen. Und nach den Umfragen, wenn ich das richtig verstanden habe, wäre die FPÖ, die ja, du hast gesagt, 29% bei den Wahlen im September gekriegt hat, jetzt bei 37 schon, also noch stärker. Und dann geht gar nichts mehr an ihr vorbei. So, ne?
Die Umfragen würden die FPÖ noch stärker sehen, bei 35% und mehr. Ob es dann wirklich 37 sind, ob die Partei das dann wirklich umsetzen kann, am Ende auf den Boden bringt, ist die andere Frage. Aber es ist zumindest sehr wahrscheinlich, weil die Stärke der FPÖ ist auch die Schwäche der anderen Parteien im Moment. Was sich vor allem auch bei den Spitzenkandidaten zeigt, das sind ja nur Männer bei SPÖ und ÖVP. Nehammer war eher blass, war jetzt nicht unbedingt der große Reformer, war nicht unbedingt sehr beliebt als Wahlmotiv. Und bei Andreas Babler ist es so ähnlich. Der wurde mehr für seine Einstellungen, für sein klassenkämpferisches Auftreten gewählt, aber jetzt auch nicht unbedingt, weil er sehr viel staatstragendes Format hätte. Das wird zumindest kritisiert sehr oft an ihm, dass er ein guter Bürgermeister sei, aber es nicht unbedingt der Mann fürs Kanzleramt sei. Also der war auch weniger das Wahlmotiv bei den SPÖ-Wählern tatsächlich als die Politik selber, die er vertritt.
Aber bei der ÖVP muss man schon auch sagen, dass sie zum Teil ja wirklich Wahlkampf gemacht hat mit die FPÖ oder besser gesagt die Kickel-FPÖ zu verhindern. Also das finde ich schon eine krasse Sache. Also wenn man sagt, wählt uns, damit der nicht kommt und dann hilft man ihm in das Amt des Bundeskanzlers. Also ich finde, das ist schon ein krasser Verrat. Und dass man wenn man sich überlegen muss, macht man jetzt Kompromisse mit den Sozialdemokraten oder macht man eine Regierung mit der FPÖ? Gut, das ist auch irgendwie eine Grundsatzentscheidung. Ist man bereit, eine Kompromissregierung innerhalb der demokratischen Mitte irgendwie zu finden oder ist man bereit, so einem ins Amt zu helfen? Also ich finde, man darf die ÖVP da auch nicht zu leicht von der Angel lassen.
Und es hätte auch noch andere Möglichkeiten ohne die Neos gegeben, oder? Es gab es nicht auch die Grünen noch? Oder reicht das mehrheitlich nicht?
Ja, also im Grunde hatten auch ÖVP und SPÖ allein eine knappe Mehrheit. Zwar mit nur einer einzigen Stimme Überhang im Parlament, was aber genügt hätte, und zumal die Neos auch angekündigt haben, bei einzelnen Abstimmungen auch mitzugehen, quasi diese Mehrheit zu stützen, auch wenn die jetzt nicht in der Regierung gewesen wären. Tatsächlich sind aber am Freitag die Neos ausgestiegen und dann hieß es, okay, ÖVP und SPÖ verhandeln weiter. Auch im Wissen, dass es die einzige quasi Mitte-Koalition wäre oder die einzige Koalition ohne die FPÖ am Ende. Aber schon einen Tag später sind diese Verhandlungen krachend gescheitert. Da gibt es zwei Erzählungen darüber, warum die gescheitert sind. Die eine ist, dass die ÖVP ohnehin gern mit der FPÖ gemeinsame Sache machen wollte, dass es eigentlich dann ein Machtwort gab innerhalb der Partei, zu viel Druck auch auf den Kanzler Karl Nehammer, der dann zurückgetreten ist, nachdem die Verhandlungen geplatzt sind, noch am selben Tag. Die andere Erzählung ist, dass der Kahn sowieso im Sand war, dass SPÖ, ÖVP zu weit auseinander waren, dass beide Parteien wahrscheinlich zu wenig kompromissbereit waren, dass nachdem die Neos ausgestiegen sind, auch klar war, okay, es liegt eigentlich an den beiden Großparteien oder früheren Großparteien. Der Aufstieg der Neos war eher symptomatisch und hat dann einen Anfang gegeben für eine Entwicklung, die eigentlich vielleicht unabwendbar war. Andererseits hätte man natürlich noch länger koalieren oder verhandeln können. Es gab jedoch in den letzten Wochen zunehmend Druck auf der österreichischen Medien, auf der österreichischen Politik insgesamt, der Opposition sowieso, eine Regierung auf die Beine zu stellen. Und vielleicht auch deshalb dann diese Kurzschlussreaktion der Neos auch schon, aber dann vor allem auch der ÖVP, die dann die Verhandlungen platzen hat lassen.
Ich wollte nochmal was zu den Inhalten sagen, weil du, Gareth, vorhin gesagt hast, ja, dass es inhaltliche Überschneidungen gibt, was ja stimmt. In der Wirtschaftspolitik, also eine ziemlich wirtschaftsliberale Politik und auch beim ganzen Bereich Migration. Aber es gibt ja diesen riesigen Bereich Außenpolitik, Sicherheitspolitik, wo das ja so ein bisschen so ist, wie als würde die AfD mit der CDU koalieren oder umgekehrt. Also wir haben diese Wahnsinns-Putin-Nähe der FPÖ, eine Kritik an der EU und eine Skepsis zur NATO und so weiter und so fort. Also es ist schon auch so, wenn man sagt, das gehört eigentlich zur konservativen DNA, wie man das zumindest in Deutschland sagen würde, das musst du vielleicht, Florian, noch mal ein bisschen näher sagen, ob das bei der ÖVP auch so ist, dann ist das schon krass, dass die das zulassen werden. Und natürlich ist es, du hast recht, Florian, wenn du sagst, wir haben ja schon Meloni und wir haben Orban, also in Italien und Ungarn, aber irgendwie je mehr Regierungschef in der EU von so einem Kaliber da auftreten, desto gefährdeter ist natürlich auch die EU als Ganze. Ja, also das ist alles schon eine ziemlich heftige Entwicklung.
Ja, wobei man ja immer noch die Unterscheidung machen muss, weil Orban nur wirklich jemand ist, der die EU zerlegt und sehr richtig gegen sie arbeitet, was Meloni bis jetzt zumindest nicht ist. Ne?
Ja, aber was auch in der Frage der
Festung NATO, Ukraine-Verhältnis und so weiter.
Aber was Kickl tun
will. Ja, klar, will, Kickl ist ja? Eine andere Nummer.
Andererseits ist
Österreich auch ein bisschen kleiner. Ne? Also in der außenpolitischen, auch militärpolitischen Bedeutung innerhalb der EU und der NATO.
Ja, aber im Rat der EU also hat er eine Stimme, ne?
Ja, klar.
Eine Ableitung, finde ich, die man auch noch machen kann, ist diese Entzauberungsthese.
Stimmt.
Da wollte ich
stimmt.
Genau nachfragen jetzt gleich.
Ja, ja, ich meine, im Grunde hat sich die FPÖ ja in Anführungszeichen entzaubert mit dem Ibiza-Skandal und man sieht, wie gut das funktioniert hat, als sie sich, also sie sind halt daraufhin stärkste Kraft geworden, aus vielen Gründen natürlich, aber ist genau diese Entzauberungsthese funktioniert halt so nicht. Und deswegen würde ich auch in Deutschland davor warnen, auf sowas zu setzen.
Das hat ja Daniel Günther auch jetzt gerade vor zwei Tagen nochmal gesagt, auch in Kommentierung zu dem Ganzen, dass ihm sei Deutschland zu wichtig, um solche Versuche mal zu starten, selbst auf Landesebene zu sagen, lasst sie doch mal regieren und dann mal gucken, lasst sie doch mal liefern, damit sie nicht immer, also die AfD in Deutschland, nicht immer in dieser Rolle am Seitenrand stehen und alle anderen sind scheiße, sondern dann nochmal zeigen, was sie selber können. Und was ich ein interessantes, Florian, das gleich, was ich eine interessante Position finde, ist, dass man sagt, das höre ich in letzter Zeit immer häufiger, wenn es denn eine Mehrheit rechts der Mitte gibt, mit CDU und AfD, die zusammen eigentlich fast überall Regierungen bilden könnten, wenn sie denn miteinander wollten. Und dann kommt man aber immer wieder zu irgendwas anderem, um die zu verhindern. Das halten viele denn doch auch für einen Sargnagel von Demokratie, selbst wenn sie die AfD selber auch für eine demokratiefeindliche Partei halten. Das ist aber irgendwie sowas, wo man nicht wirklich rauskommt, ne, aus der Nummer.
Ich wollte auf die Entzauberung eingehen. Genau, also Österreich ist das beste Beispiel dafür, dass es leider nicht funktioniert. Was manche vielleicht auch wohlmeinende Zeitgenossen denken, ja, lass sie doch einmal mitregieren und dann zerlegen die sich schon selbst. So war es de facto zweimal in Österreich. Also Anfang der 2000er Jahre gab es ja auch eine Regierung in derselben Konstellation, FPÖ mit ÖVP, in anderer Reihenfolge. Also FPÖ hatte damals den Vizekanzler und dann nochmal unter Kurz und Strache. Und das ist beide Male spektakulär in die Luft geflogen. Es blieben eigentlich jahrelange Gerichtsverfahren, die, was staatliche Korruption betrifft, auch politisch ging jetzt nicht so viel weiter, dass man sagen könnte, ja, aber die bringen endlich mal wirklich was zustande im Gegensatz zur verhassten oder früher verhassten Großen Koalition in Österreich. Das ist einfach wirklich krachend gescheitert. Was man sagen muss, dass sie relativ gut und ruhig, also gut ist das falsche Wort, aber dass sie relativ ruhig auf Landesebene mitregieren, teilweise schon seit vielen Jahren, auch ohne großes Aufsehen meistens, mit zwei Ausnahmen in Niederösterreich, ist die ÖVP genauso eingeknickt wie jetzt im Bund, wo es am Anfang hieß, auf keinen Fall mit der FPÖ, und dann gab es eben doch am Ende eine FPÖ-Landesregierung. Und da hat die Partei schon sehr stark der ÖVP einen Stempel aufgedrückt. Es wurde ein Genderverbot irgendwie als erste Maßnahme durchgesetzt. Es wurden Bezahlkarten für Geflüchtete eingeführt, die de facto wenig ändern, aber halt einfach die rechtsextreme Klientel sehr gut bedienen und so weiter und so fort. Also da gab es schon eine wirklich sehr starke FPÖ-Handschrift. Aber auch dadurch, dass sie schon in vielen Landesregierungen mitregierten und mitregieren, gibt es viele Menschen in Österreich, gerade am Land, in den einzelnen Bundesländern, die sagen, ja, es funktioniert doch und sie bringen mehr weiter als früher ÖVP und SPÖ gemeinsam. Was aber ein Trugschluss ist, und gerade die europäische Ebene, die du angesprochen hattest vorher, ist wirklich ein Riesenproblem. Österreich könnte sich künftig isolieren, wirklich demselben Eck wie Orban, wie Fico stehen. Gerade was Russland-Sanktionen betrifft, die alle 6 Monate verlängert werden müssen im Europäischen Rat. Gerade was auch die Frage der künftigen Erweiterung der EU betrifft, wo momentan wenig Diskussion stattfindet. Aber was in einigen Jahren vielleicht wieder wirklich soweit ist, dass eine neue Erweiterungsrunde vor der Tür steht. Da könnte Österreich dann sehr stark blockieren unter dem Kanzler Kickl.
Das ist jetzt irgendwie nur so ein Randaspekt, aber als bei der letzten Beteiligung der FPÖ an der Regierung war Kickl ja Innenminister. Und der hat ja damals eine Hausdurchsuchung beim Verfassungsschutz durchgeführt, also bei seinem eigenen Verfassungsschutz. Und was der Skepsis, die es sowieso gab von anderen europäischen Ländern und ich glaube auch von den USA, ob man denen sozusagen auf der sicherheitspolitischen Ebene trauen kann, also auch was Weiterangaben von Informationen und so weiter, also ob die nicht in Russland landen, letztendlich Geheimdienstinformationen, das hat dem nochmal ziemlich einen obendrauf gesetzt. Und es gab tatsächlich die sind nicht mehr richtig einbezogen worden. Also das hat man von vielen, also jetzt bei uns hier in Berlin, von vielen Sicherheitsexperten gehört, dass einfach die Österreicher dann auch irgendwie nicht mehr gut mit Informationen versorgt werden. Was natürlich, wenn man sich die Terrorlage und so anguckt, auch echt ein Problem ist, aber trotzdem natürlich eine richtige Entscheidung wäre.
Ich würde dich da nochmal weiter fragen. Also glaubst du denn, dass, also wir haben ja darüber geredet, dass Kickl seine relativ radikalen, auch verschwörungsideologischen Ansätze in keinster Weise verschleiert, nicht so tut, was ja viele mal genug gesagt haben, Haider damals auch oder auch Strache, die eher versucht haben, also die wollten die Anerkennung aus dem bürgerlichen Lager auch haben. Und das ist bei Kickl ja offensichtlich anders oder auch in der Kickl-FPÖ heute anders. Aber glaubst du tatsächlich, dass es eine, angenommen, sie kriegen jetzt eine Koalition hin, FPÖ und ÖVP, Kickl wird Kanzler, wird das wirklich das europapolitisch das zweite Orban-Land werden oder bringt die ÖVP dann da doch noch Einhalt, indem sie selber, keine Ahnung, einen Außenminister stellt und sagt, hier innenpolitisch können wir uns auf vieles einigen, aber das geht so nicht. Was glaubst du, Florian?
Ja, man muss leider tatsächlich mit dem Schlimmsten rechnen. Man hat 2016 gesehen in Polen, wie schnell es gehen kann. Damals hat ja die PiS die Wahl gewonnen und dann begonnen, wirklich den Staat sehr schnell umzubauen. Da gab es Kündigungswellen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gab es Versuche, die auch erfolgreich waren, auf die Justiz Einfluss zu nehmen, mit gewissen neuen Kommissionen und Kammern, die Richter dann praktisch überwachen. Das kann sehr, sehr schnell gehen. Da wurden die Lehrpläne in den Schulen geändert. Die Frage ist tatsächlich, ob die ÖVP kann und auch will, die FPÖ einzuregen, in diesem Sinne, dass wirklich gewisse grundrechtliche Standards, dass die proeuropäische Haltung Österreichs, dass die Medienfreiheit, dass andere Grundpfeiler der Demokratie, Minderheitenrechte und so weiter wirklich eingehalten werden. Und leider ist da bei der ÖVP schon auch Skepsis angebracht, weil auch vor der letzten Regierung war das schon so, dass da ziemlich radikale Verschärfungen in der Integrationspolitik, in der Migrationspolitik stattgefunden haben. Kickl spricht ja auch davon, er will einen sofortigen Asylstopp, er will die Leute mit Pushbacks an den Grenzen quasi nicht mal reinlassen, die nach Österreich einreisen wollen und so weiter, was auch grundrechtswidrig wäre. Wo Kickl dann sagt, ja, das kriegt er mit Notgesetzen hin, mit Verordnungen im Zweifelsfall. Und wenn es dann später, einige Jahre später, ausjudiziert ist, dann ist er vielleicht gar nicht mehr Kanzler, das sagt er nicht dazu, aber das ist wahrscheinlich die Überlegung dahinter. Zu befürchten ist, dass die ÖVP es nicht schafft und vielleicht auch nicht unbedingt will, komplett als Partei weil die natürlich inhaltlich sehr ähnlich sind mittlerweile. Also die FPÖ hat es geschafft, den Diskurs sehr weit nach rechts zu verschieben in Österreich, auch weil die ÖVP immer mit nach rechts gerückt ist, in der Hoffnung, den FPÖ-Wählern quasi, also die zurückzugewinnen, die FPÖ-Wähler, und der FPÖ das Wasser abzugraben.
Das kommt einem auch aus deutscher Sicht, glaube ich, ein bisschen bekannt vor. Ich musste eben aufhören, als du für Beispiele von FPÖ-Stempel in Landespolitik gesagt hast, Bezahlkarte. Das haben wir jetzt hier gerade überall, zum Teil unter SPD, zum Teil unter CDU-Führung. Da brauchst du die AfD gar nicht mehr für. Aber das ist das Kurstreibende der AfD vielleicht schon. Ich würde aber gerne jetzt tatsächlich nochmal den Sprung auch nach Deutschland so ein bisschen machen. Weil die Frage ist ja, was kann das uns lehren hier? Ne? Also ich meine, wir haben hier eine gescheiterte Ampelkoalition, die ja natürlich inhaltlich waren die Streitpunkte ein bisschen anders gelagert als das, was jetzt in Österreich zu dem Abbruch der Koalitionsverhandlungen geführt hat. Aber die Grundidee, die ja hier immer eigentlich im Vordergrund stand, alle demokratischen Parteien müssen miteinander koalitionsfähig sein, das sei die einzige Chance, auch eine AfD langfristig rauszuhalten. Und die Gegenthese, wenn die zu koalitionsfähig sind, sind sie alle gleich. Und der Diskurs der AfD, die ganzen Altparteien, Kartellparteien, wie sie es nennen, seien alles dasselbe und sie seien die einzige wirkliche Alternative, würde sie befeuern. Aus dem, was wir jetzt in Österreich gesehen haben, was würdet ihr sagen, in welche Richtung geht's? Müssen die etablierten demokratischen Parteien koalitionsfähiger sein oder müssen sie ihre Unterschiede offensiver deutlich machen? Wo seht ihr es, Gareth, Sabine? Wo muss es hin?
Also ich würde sagen, natürlich muss man unterschiedlich sein. Und ich glaube, wenn man die Programme nebeneinander legt, gibt es da auch sehr viele Unterschiede, gerade was so sozialpolitische Forderungen angeht. Und bei der Migrationspolitik gibt es ja durchaus noch Unterschiede. Ich finde, Österreich lehrt ja vor allen Dingen, das hatten wir gerade als letzten Punkt, dass dieser rechte Diskurs und auch das Vorantreiben dieses rechten Diskurses oder Normalisieren durch konservative Parteien es letztlich den rechtsextremen Parteien sehr leicht macht, zu sagen, hier sind die Schnittmengen. Und die AfD hat genau so ein Strategiepapier im Bundesvorstand zirkulierte, das liegt uns auch vor, da steht halt drin, die wollen viel auf Gemeinsamkeiten setzen zur Union und sie damit quälen, immer wieder piesacken. Das sieht man auch in der Kommunikation. Die Union wird jetzt erheblich unter Druck gesetzt, dadurch, dass sie einfach Forderungen von der AfD übernommen hat. Meinetwegen hat die Union das auch schon mal in den 80ern und 90ern teilweise gefordert. Aber wer erinnert sich noch daran? Und im aktuellen Diskurs funktioniert diese Kommunikation der AfD sehr gut. Und das zeigt halt, es ist brandgefährlich, einfach so rechtsstaatliche Grundsätze über Bord zu werfen. Etwa wenn man jetzt fordert, Menschen auszubürgern nach Straftaten oder so. Ich meine, wo landen wir denn da?
Also das ist eine Forderung, die Friedrich Merz kürzlich in einem Interview gesagt hat, wo er sagte, es muss möglich sein, eine erworbene deutsche Staatsbürgerschaft auch wieder abzuerkennen.
Aber nur bei, das muss man schon hinzufügen, bei Doppelstaatlern. Ja? Also das ist ja schlimm, alles schlimm genug, aber das gehört dazu.
Das stimmt. Also dieses Argument, was dann sehr schnell kam, deutsche Geschichte zeigt dort, wie es Menschen gehen kann, die staatenlos werden und wie sie dann, das wäre da nicht impliziert. Trotzdem ist es natürlich ein Tabubruch.
Ja, ich wollte das auch in keinster Weise irgendwie verharmlosen. Ich wollte nur, dass korrekt dargestellt wird.
Aber jetzt nochmal. Also wir sind ja jetzt in einem Wahlkampf drin. Und du hast so einerseits, ich weiß nicht, in dieser auch bei potenziellen AfD-Wählern, die, ich meine, Florian hat vorhin gesagt, auch nicht alle FPÖ-Wähler sind rechtsextrem. Nicht mal die eine Kickel-FPÖ wählen, seien rechtsextrem. Wir streiten uns ja hier immer so ein bisschen darüber. Man kann doch sehen, was das für Leute sind. Man kann die AfD-Programme lesen und sich das angucken. Und wenn man die dann trotzdem wählt, dann kann man nicht sagen, man hat mit Rechtsextremismus absolut nichts zu schaffen. Das ist die eine Position. Die andere ist ja die Unzufriedenheit. Und irgendwo muss sie ja hin und dann landet sie eben dort, wenn die anderen nicht. Aber trotzdem nochmal die Frage. Wenn die große Unzufriedenheit ist, dass die anderen Parteien ewig streiten, das war bei der Ampel extrem. Also die kriegen ja nichts auf die Reihe, die streiten sich nur. Und wir brauchen jetzt aber, um die Wirtschaft wieder in Gang zu setzen und das und jenes und Migrationsreform und so weiter, wir brauchen Handlungsfähigkeit. Und dann gleichzeitig aber, ist es doch gut, der Streit einerseits, oder? Ich komme da nicht so ganz drüber weg, auch für diesen Wahlkampf jetzt. Ja? Wie führe ich einen Wahlkampf? Du hast einen Markus Söder, der sagt, ich mit dem nicht, mit dem nicht, mit dem nicht, mit den Grünen nicht, mit der Linken nicht, mit dem BSW nicht, mit niemandem. Eigentlich nur mit der SPD will er überhaupt koalieren. Das andere ist nicht möglich. Andererseits weißt du nicht, wo das einzahlt. Wie seht ihr es? Mir ist es so unklar gerade, wo wir dahin steuern, weil dieses Szenario, was wir da jetzt in Österreich gesehen haben, das ist für mich... Gedanklich ist das wie so ein Fast-Forward. Ich höre da auch schon den Friedrich Merz wie den Herrn Stocker da stehen und sagen, na ja, wir wollten das nicht, aber jetzt geht es dann doch nicht anders und wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, weil die Zeiten sind schwierig und wir können uns das nicht leisten, ewig handlungsunfähig zu sein. Das müssen wir aber. Ist das so ausgeschlossen?
Ja, ich würde sagen, also es waren jetzt wirklich, wirklich viele Punkte, die du da runtergerattert hast. Gut, ich probiere das jetzt mal langsam Schrittchen für Schrittchen. Ich würde sagen, Wahl 2025, dieses Jahr ist es ausgeschlossen. Also, dass Friedrich Merz kippt und mit ihm die Bundes-CDU und sagt, wir machen das mit der AfD, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wird auch überhaupt nicht die Notwendigkeit sein, weil es eher da, also wenn die Umfragen, die in diesen letzten 6 Wochen ja wahrscheinlich nicht fundamental kippen werden, wird es ausreichen und dann kann sich die Union ihren Koalitionspartner aussuchen und die dienen sich ja auch alle schön schon an, die Sozialdemokraten und die Grünen. Das ist der eine Punkt. Dann diese Frage mit dem Streit. Ich glaube, das große Problem bei der Ampel war ja, also nicht, dass es inhaltliche Auseinandersetzungen gab, sondern dass sie ihre eigenen Kompromisse so schlecht geredet haben. Also es muss doch die Möglichkeit geben, weil Parteien unterscheidbar sein müssen, heute, und sie sind es ja auch, wenn man sich jetzt heute die CDU oder die Union anguckt und die SPD und die Grünen und die Linken, da gibt's ja fundamentale Unterschiede. Also die müssen gar nicht so tun, als ob, sondern es ist wirklich, die Union ist unter Merz deutlich nach rechts gerückt und die SPD probiert zumindest im Augenblick gerade rhetorisch ein bisschen nach links zu rücken. Ob das dann Bestand hat, muss man mal sehen. Also es gibt diese Unterschiede und es wird schwierige Koalitionen geben. Ja, die wird's geben, aber so ist das nun mal in der Demokratie. Also die Zeit, wir schaffen Regierungen in einem Lager, die sind nun mal vorbei. Also das muss man einfach konstatieren. Und deshalb ist es Aufgabe der Demokraten, aller demokratischen Parteien, probieren, Kompromisse zu finden. Und also es hört sich jetzt so ein bisschen banal an, aber vielleicht könnte ja eine Lösung sein, zu sagen, ja, wir haben uns auf diesen Kompromiss geeinigt. Das ist nicht das, was wir hundertprozentig wollen. Und das ist auch nicht, was der Koalitionspartner hundertprozentig will. Aber es ist eine vernünftige Lösung. Und wenn wir eine andere Regierungsformation hätten, würden wir es vielleicht ein bisschen anders machen. Aber so sind die Dinge. Und ich glaube, dass das eigentlich die einzige Möglichkeit aus dem Dilemma ist. Also zu probieren, Kompromisse zu finden. Vielleicht muss der eine dann mal ein bisschen mehr kriegen und der andere bei einer anderen Gelegenheit ein bisschen mehr. Aber dann trotzdem, klar, dabei zu bleiben irgendwie, das ist nicht das, was wir wollten. Das war ja, würde ich sagen, einer der großen Fehler der Grünen in der Ampel, dass die danach immer probiert haben, alles schön zu reden. Also die haben ja dann so getan, als wäre der letzte Mistkompromiss, bei dem sie echt schlecht ausgesehen haben, als wäre das ein voller Erfolg. Also ich kann mich noch an so Situationen erinnern, wo Ricarda Lang da stand, das hat sie im Nachhinein jetzt ja sogar selbst zugegeben, und irgendeinen Kompromiss schön gebetet hat, an dem es nicht so richtig viel schön zu beten gab.
Was ein großes Problem der Ampel auch war, war natürlich auch eigentlich der finanzielle Rahmen. Oder es war ja im Grunde wahrscheinlich, oder an dem Tag, als die CDU erfolgreich gegen dieses, beziehungsweise auf die Einhaltung der Schuldenbremse geklagt hat, an dem Tag ist ja im Grunde, sind die ganzen Projekte gekippt und es ging nur noch um Sparzwänge.
Da besteht aber, wenn ich da kurz einlenken darf, besteht natürlich die Gefahr, dass das so bleibt. Also selbst wenn die Union sich bereit erklärt, moderate Veränderungen bei der Schuldenbremse zu machen, wird es so sein, dass es eine enge Finanzlage gibt, allein schon mit der Debatte über, wie viel Geld in die Verteidigung fließen soll. Das alleine wird schon den Bundeshaushalt so belasten, dass wir weiter diese prekäre Finanzlage haben. Und das verschärft das Problem natürlich enorm.
Mhm. Da haben wir auch diese Woche einen kleinen Vorgeschmack nochmal drauf gekriegt, wie der Druck aus Washington unter einem Präsidenten Trump so weitergehen wird, der jetzt schon sagt, 5% soll die Europäer ausgeben, nicht mehr die bisherigen 2.
Darf ich nochmal zur Brandmauer sagen? Aus AfD-Sicht, die versuchen natürlich extrem, die jetzt anzugreifen, auch gestärkt durch die FPÖ. Das macht, löst ja auch hier Schockwellen aus. Ebenso schaltet sich mal so ein Elon Musk per Weltbeitrag oder auch Talk auf X, der nach unserer Aufnahme live gehen wird, in den deutschen Wahlkampf ein und stärkt die. Das nutzen die alles, aber die rechnen tatsächlich selber auch nicht damit, dass es jetzt schon zu dieser Bundestagswahl die Brandmauer in irgendeiner Form kippen könnte. Die AfD-Strategen gehen peilen an das Jahr 2029, was ein super duper Wahljahr ist mit Ostwahlen, EU-Wahl und Bundestagswahl. Und so ein kleines Side-Eye werfen sie auf 2026 in Sachsen-Anhalt. Und da muss man sich tatsächlich auch Sorgen machen. Und ich habe auch dieses Fast-Forward-Grummeln im Bauch. Umso wichtiger ist es, dass man da sehr wach bleibt, würde ich sagen. Das, es ermutigt ja beispielsweise, dass jetzt 200 Reisebusse nach dieser fahren, um da ein Symbol gegen den AfD-Parteitag am Wochenende zum Beispiel zu setzen, dass da breit demonstriert werden soll. Es wäre halt wichtig, weiter Druck zu machen, sozusagen auf die CDU auch, gesellschaftspolitische. Vor einem Jahr hatten wir die größten Demokratieproteste in der BRD-Geschichte. Das fühlt sich manchmal so an, als wäre es schon lange her, aber es war ja im Grunde auch, hat es vor Augen geführt, dass es durchaus einfach sehr viele Menschen gibt, die bereit sind, im Ernstfall auf die Straßen zu gehen. Also es war so eine Art Türsteher-Effekt, könnte man sagen. Aber klar, man muss da weiter wach bleiben oder es kostet natürlich auch mal viel Kraft.
Ich habe dieses Fast-Forward, ich habe das auch. Also ich meine, ich probiere ja immer die Union bis zu einem gewissen Punkt zu verteidigen, weil ich denen das jetzt schon glaube. Aber wir haben natürlich die Situation in Teil der Ostländer. Also wenn man sich Sachsen und Thüringen anguckt, beides Minderheitsregierungen mit CDU-Ministerpräsidenten, wo völlig unklar ist, wie lange die Bestand haben, ob die irgendwas auf die Kette kriegen werden. Und wenn die scheitern und es einerseits Neuwahlen gibt, andererseits diese Leute, die da der CDU vorstehen, also zum Beispiel Michael Kretschmer in Sachsen, wenn die weggespült werden, dann weiß man nicht, was das für eine Dynamik entfalten kann. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist safe irgendwie so mittelfristig. Da kann schon was in Bewegung geraten und da ist natürlich dieses österreichische Beispiel wirklich irgendwie so, wo man denkt, ach du Scheiße, was kann da kommen? So, aber und es wird wahrscheinlich ja schon so sein, dass wenn es passiert, dass es erstmal auf Landesebene passiert. Also das ist jetzt völlig unabhängig von der AfD ja eigentlich so eine Erfahrung, die es zum Beispiel auch mit den Grünen gab, dass es erstmal erprobt werden musste im Land und dann irgendwie vielleicht durch die Gewöhnung oder auch dadurch, dass es irgendwie halbwegs geklappt hat, dann vielleicht auf Bundesebene. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sofort auf Bundesebene passiert, aber wir haben eben diese ganzen Wahlen und auch diese prekären Regierungen in Ostdeutschland und das ist eine echte Gefahr, das sehe ich schon auch.
Florian, hast du gezuckt?
Ich sehe es wie ihr, also dass es in Deutschland jetzt keine unmittelbare Gefahr gibt von so einem Szenario, aber man hat wirklich in Österreich gesehen, wie schnell es gehen kann. Es hat ja auch die meisten damit gerechnet, okay, die bekommen eine Regierung zustande, die wandeln intensiv, die wandeln auch sehr systematisch. Die Kommunikation hat sehr lange funktioniert, in dem Sinne, dass nichts nach außen gedrungen ist. Also die waren wirklich einander im Versprechen praktisch nichts zu leaken, keinen Druck auszuüben irgendwie über die Medien. Sehr lange. Und dann eben gab es doch sehr überraschend dieses Scheitern. Und angesichts der Mehrheitsverhältnisse ist es tatsächlich schwierig, der Situation umzugehen. Das droht Deutschland vielleicht jetzt noch nicht, wo die AfD vielleicht auf 18% kommt im Bund oder 19%. Aber wenn die dann wirklich mal 25% oder mehr hätte, kann es auch in die Lage kommen, denke ich, dass es wirklich, wenn andere Umstände zusammenkommen, also auch die Schwäche der anderen Parteien, auch Streit der anderen Parteien, vielleicht auch Versprechen, so wie jetzt der CSU, oder nicht Versprechen, aber eben so eine Ablehnung gegenüber den Grünen schon von vornherein, dass eigentlich nur mal eine Option bleibt. Und wenn die dann scheitert, ist es am Ende natürlich, kann es so ausgehen wie in Österreich. Man muss wirklich sehr wachsam bleiben und in Österreich muss man ehrlich gesagt darauf hoffen jetzt, dass die nicht zusammenfinden, dass es Neuwahlen gibt und dass dann irgendwie ein kleines Wunder passiert, dass die anderen Parteien dazugewinnen, einfach um eine Alternative zu schaffen, dass es dann doch nochmal Koalitionsverhandlungen gibt damit der Parteien, um irgendwie jetzt doch Kickel zu verhindern. Das hängt jetzt aber eigentlich nur mehr von der ÖVP ab, ob die wirklich bereit ist mitzugehen. Und da sind wir wieder beim Thema der Rolle der Konservativen. Wie verpflichtet fühlen sich die am Ende wirklich Demokratie, den Liberalen, also den Standards der liberalen Demokratie? Und da ist die ÖVP leider aus der Erfahrung, hat man das gelernt, nicht zu 100% vertrauenswürdig.
Ich wollte noch zwei Sachen ergänzen zu dem, was du jetzt gesagt hast, Florian. Einmal zu dieser, wie Söder sich verhält. Eigentlich hätte man ja hoffen können, dass der Effekt oder dieser Schock, der da aus Österreich kam, dazu geführt hat, dass die das moderater formulieren. Es gab ja gerade die Klausur der CSU-Landesgruppe in Klosterseeon und wo auch Friedrich Merz war und eben Söder zu Gast war. Aber die haben das eher fester gezogen, was den Ausschluss der Grünen angeht. Das ist natürlich eigentlich, wenn man sich das so betrachtet, kompletter Irrsinn. Also Söder hat ja quasi gesagt, er würde letztendlich ein Veto einlegen und würde das verhindern. Und Merz hat, das war gestern, am Mittwoch, gesagt, ja, seine Skepsis gegenüber den Grünen würde auch immer größer werden. Kann man alles noch abräumen, aber geht natürlich eigentlich in die Richtung, was vielleicht keine gute ist. Und dann die andere Ebene, was du auch schon gesagt hast, Florian, wie sich die ÖVP verändert hat. Es gibt ja auch, also die CDU unter Merz hat sich rechter aufgestellt, konservativer aufgestellt, wirtschaftsliberaler aufgestellt, als es vorher der Fall war. Das kann man, oder ich finde das bis zu einem gewissen Punkt ganz gut, weil es dazu führt, dass die Parteien unterscheidbarer werden. Also weil ich schon glaube, dass dieses Gefühl, alles eine Suppe, ein Problem ist. Aber gleichzeitig gibt es natürlich diese Grenze erstens, die nicht überschritten werden darf und zweitens diese, ich weiß gar nicht, ob es nur eine rhetorische Aufweichung ist, aber schon diese ganzen Forderungen, die jetzt aus der Union kommen, zum Thema Migration oder auch irgendwie so diese Verhetzung des Bürgergeldes und so. Da wird irgendwann der Übergang irgendwie zur AfD inhaltlich und vor allen Dingen rhetorisch fließend. Und ich glaube, dass wenn hier andere Personen innerhalb der Union noch mehr zu sagen hätten, also ich habe jetzt ein Porträt zum Beispiel über Jens Spahn geschrieben, der einer von denen ist, der ja damals als Kurz Kanzler geworden ist, sofort nach Wien gepilgert ist, um sich irgendwie mit Kurz ablichten zu lassen, der den schon ganz toll fand, muss man sagen. Und wenn so Personen noch mehr Einfluss nehmen, dann ist schon die Frage, wo das alles enden wird.
Und Trump fand er ja auch toll, ne?
Nee, so nicht.
Aber
das geht jetzt schon zu weit. Jetzt müssen wir schon korrekt bleiben.
Ja, der Spahn hat damals schon eine kleine Geheimdiplomatie mit Richard Grenell gemacht, damaligen Botschafter von Trump, also einem wirklichen Nuthead.
Zumindest gibt es keine scharfe Distanzierung oder ähnliches. Und bei Söder, ich finde, da hat Daniel Günther eigentlich uns allen aus der Seele gesprochen, als er gesagt hat, dass er endlich mal den Mund halten soll.
Ja.
Trotzdem nochmal die Frage auch an euch. Also wenn es denn so ist, ihr habt ja, ich glaube, Gareth hat es erwähnt vorhin, dass ja große Teile der AfD-Strategie im Moment oder der Wahlkampfaussagen auch darauf beruhen, der CDU vorzuwerfen, immer mehr vom eigenen Programm zu übernehmen. Und das kann man ja auch nachvollziehen zum Teil. Ich meine, die machen das im Bundestag, machen sich sehr gemütlich, dass sie aus ihren eigenen von der CDU abgelehnten Anträgen von vor 3-4 Jahren zitieren und dann gucken, was verabschieden wir jetzt gerade mit den Stimmen der CDU. Wo zahlt das ein, wenn irgendwann vielleicht auch Mehrheiten so da sind, dass die zu Recht sagen können, hört mal, ihr sagt immer, ihr guckt nach Koalitionsbildung, mit wem ihr habt ihr die größten Gemeinsamkeiten, mit wem kann man was umsetzen? Das könnt ihr nur mit uns umsetzen. Warum macht ihr das nicht? Und kann das für die CDU dann noch irgendwie gut einzahlen, wenn sie dann sagen, naja gut, aber mit euch hier, mit eurer Putin-Nähe und so weiter können wir nicht. Wo führt das hin? Führt das nicht noch zu einer noch größeren Entfremdung dann auch zwischen Partei, Wählerschaft?
Ja, aber man darf auch nicht unterschätzen, dass wirklich der große Teil der CDU-Wähler die AfD ablehnt. Es ist ja nicht so, als würden die jetzt alle nur darauf warten, irgendwie sozusagen überzulaufen oder dass es endlich irgendwie eine rechts- und rechtsextreme Regierung gibt. Also so ist es ja nicht. Das entspricht überhaupt nach allen Umfragen überhaupt nicht dem, was die Leute wollen. Also das darf man nicht unterschätzen. Natürlich ist an dem Argument irgendwie, wir können das gemeinsam durchsetzen, also diesen ganz harten Kurs bei der Migration. Die Union würde sagen, ja, aber so weit gehen irgendwie wie ihr wollen wir dann doch nicht, ne? Was auch stimmt. Also auch wenn wir immer kritisieren, was die Union da macht, es gibt schon Unterschiede, ganz klare Unterschiede. Und es gab ja jetzt eigentlich schon diese Situation, nachdem die Ampel geplatzt ist und die FDP da sozusagen irgendwie raus ist, gibt es ja im Bundestag eigentlich diese Mehrheit, ne, zu sagen, wir würden das durchsetzen. Und da hat die Union ja auch ganz klar gesagt, sie werden keine Anträge einbringen, die sie durchbringen können mit...
Also die sind nur mit der AfD durchbringen
können. Genau. Und daher gäbe es ja inhaltliche Dinge, die man machen können, aber das machen sie eben nicht.
Aber die Argumentation verfängt halt schon, ne, von der AfD, und die begünstigt natürlich, dass Leute sich fragen, ach ja, ja, okay, interessant, stand da wirklich so drin und so. Also ich würde sagen, das ist schon schlau und das zahlt natürlich bei der AfD ein, dass es so ist, und deswegen wäre es halt sinnvoll, da auch irgendwann mal so Pfeile einzuziehen, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Aber das ist ja auch der Ampelregierung nicht gelungen. Also die haben ja auch einen Rechtsschwenk mitgemacht bei vielen migrationspolitischen Dingen. Und dann gibt es noch diese komplizierte europäische Ebene, die damit reinspielt. Also es ist halt einfach, es bleibt ein Stück weit auch ein Dilemma, das unauflösbar ist, auch auf europäischer Ebene. Eine Sache, die man jetzt aber aus dieser FPÖ-Erfolg gerade in dieser Woche sehr stark ablesen konnte, ist, nicht nur die CDU wird angegriffen, das hat sich ja auch im Europawahlkampf mit dem durchaus kontroversen Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah, gezeigt, dass im Grunde es auch nicht zu rechtsextrem sein kann. Also am Ende verliert die AfD nicht durch radikale Positionen und wird dadurch dafür auch gewählt. Ich fand unter der Woche ein total interessantes Interview mit Weidel erschienen in so einer erzkonservativen amerikanischen Zeitschrift, die heißt The American Conservative. Und darin klang sie wie Höcke, ehrlich gesagt. Sie hat gesagt, Deutschland sei der Sklave der USA, hat so insinuiert, dass wir eine Kolonie seien der Siegermächte. Das klang wirklich wie 1:1 Höcke. Dann hat sie noch zitiert Fichte mit seinen Reden an die deutsche Nation, also ja irgendwie als Philosoph so eine Art der deutschtümelnde oder Begründung der Deutschtümelei philosophisch gesehen. Es klang alles sehr stark nach Höcke. War, glaube ich, auch wirklich vor dem Parteitag jetzt so ein Friedensangebot, dass man da mögliche Konflikte abräumen kann. Aber es zeigt halt, dass im Grunde diese Enthemmung der AfD wahrscheinlich ja dann auch nicht schadet oder dass man das auch langsam erkennt, vor allen Dingen, wenn Kickl so erfolgreich wird und Kanzler werden kann in Österreich, wenn Elon Musk dann beide zum Talk einlädt, dann heißt es irgendwann auch anything goes offenbar. Und dieses Interview ist wirklich krass. Das erinnert so ein bisschen an eine 2013 von Weidel geleakte Mail. Es war vor ihrer Zeit in der AfD und da hat sie auch argumentiert im Grunde wie eine Reichsbürgerin. Das ist so eine Art Schlüsseldokument eigentlich zum Verständnis von Alice Weidel, weil sich ja alle immer fragen, wie kann das eigentlich sein, dass eine lesbische Frau in einer Beziehung lebt, mit einer Frau aus Sri Lanka in der Schweiz, zwei Kinder großzieht dort und gleichzeitig Chefin der AfD ist. Und das funktioniert eben, indem sie einfach ein extrem rechtes Weltbild hat und Denkfiguren wie die Reichsbürger benutzt. Ich habe die Mail mitgebracht, aber die müssen wir nicht wörtlich zitieren. Aber
nee,
findet man mit einer einfachen Google-Suche, ja. Aber die sollte man im Hinterkopf haben. Also es ist wirklich erstaunlich. Und dieses Interview klang so ähnlich.
Was glaubt ihr, weil wir so langsam auch jetzt mal in die Schlussrunde einbiegen hier? Angenommen jetzt mal in Österreich, die kriegen sich geeinigt, es gibt keine Neuwahlen, was ja Florian hat ja vorhin so ein bisschen das eigentlich als Hoffnung ausgedrückt, das scheitert jetzt, es gibt doch Neuwahlen und die Leute kommen zur Besinnung oder so. Eine Hoffnung, die kann man teilen oder vielleicht auch nicht, aber nehmen wir mal an, es kommt anders, die einigen sich jetzt, Kickl wird Kanzler, sie schaffen das auch über mehrere Jahre hinweg, sich zumindest nicht zu zerlegen, sondern einigermaßen Stabilität reinzubringen, nach ihrem Verständnis, was auch immer das dann ist. Welche Auswirkungen hat das Hingucken dann auf dieses Österreich, was, wie wir vorhin gehört haben, dann ein Orban-Alliierter wäre in der europäischen Politik. Welche Auswirkungen würde das wiederum auf die hiesige Debatte haben? Sowohl auf die CDU als auch vielleicht auf die AfD oder auch die anderen Parteien, was glaubt ihr?
Das sind jetzt aber ziemlich viele Wenns gewesen. Also bisher ist ja jede Bundesregierung mit der Beteiligung der FPÖ spektakulär gescheitert, muss man sagen. Man kann jetzt darauf hoffen, dass das dieses Mal auch der Fall sein wird, weil es auch innerhalb der FPÖ diese ganzen Widersprüche gibt. Ja, es würde natürlich, wenn das so kommt, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehen würde, aber wenn das so kommt, wie du jetzt gesagt hast, Bernd, könnte man natürlich sagen, okay, weitere Normalisierung. Gleichzeitig hat jetzt auch, dass es in Polen die Peace gibt und Orban in Ungarn auch nicht dazu geführt, dass alle hier sagen, ey, illiberale Demokratie ist doch toll. Ja, also ich würde da mal ein großes Fragezeichen hintermachen.
Aber also ich würde auch denken, dass ich glaube, dass dieser auch von der AfD avisierte Zeitplan realistischer ist, weil es auf Dauer schleifen sich solche Dinge halt ein. Und wenn dann soziale Netzwerke zum Beispiel auch kippen, wie X, das schon längst gekippt ist durch die Übernahme von Musk, aber auch jetzt Facebook und Instagram, wo Mark Zuckerberg gerade gesagt hat, dass er Facts nicht mehr checken muss und sich reihenweise auch Konzerne meinetwegen an der amerikanischen Regierung andienen, indem sie sagen, klimagerechte Investitionen haben wir jetzt nicht mehr nötig. Das normalisiert natürlich schon alles. Extrem rechte Denkfiguren, Verhaltensmuster und auch Politik. Und insofern hat sich für die AfD da momentan ein perfekter Sturm zusammengebraut, der sich halt auch in der hohen Zustimmung niederschlägt. Aber es bleibt halt, ich würde auch sagen, schon auch eine Frage des politischen Umgangs damit und auch, wie widerständig gesellschaftlichen Kräfte sich zeigen, ob das im Zaum gehalten werden kann oder nicht. Ich meine, sie sind jetzt bei 20%, das ist ein Rekordhoch und wahrscheinlich werden sie, also ziemlich sicher werden sie bei der Bundestagswahl ihr bestes Ergebnis jemals erzielen, aber auch 2018 lagen sie schon mal bei 18% in Umfragen und sind danach dann wieder auf 10% irgendwann zurückgefallen. Man weiß halt nicht, wie die Gesellschaft oder wie sich einfach viele Dinge auch entwickeln. Ukraine-Krieg, es spielt ja vieles mit rein, die wirtschaftliche Entwicklung. Deswegen ist es immer schwer zu prognostizieren.
Wir können ja auch nochmal über ein AfD-Verbot debattieren, aber das vielleicht an anderer Stelle.
Ich würde gerne Florian nochmal fragen, weil wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie wir von Deutschland aus gerade auf Österreich gucken. Wie ist es eigentlich andersrum? Wie guckt die österreichische politische Öffentlichkeit eigentlich jetzt auch auf Deutschland? Die, zum Beispiel die Brandmauer-Debatte hier, wie wird es dort gesehen?
Ja, Brandmauer in dem Sinne gab es ja bei dieser einen Wahl tatsächlich schon, eben kurz nach dem Ausgang der Wahlen und auch vorher, als die Parteien beteuerten, ja, wir koordinieren nicht mit der FPÖ, aber prinzipiell gab es in Österreich nie oder schon sehr lange keine Brandmauer mehr. Deshalb gibt es da weniger vielleicht Diskussionen, auch mit Blick auf Deutschland. Was aber schon so ein Beispiel war und leider ein abschreckendes war die Ampel tatsächlich. Geplant war ja diese Dreierkoalition in Österreich und die Öffentlichkeit hat sehr genau beobachtet, eben wie wenig da weitergegangen ist, auch in Deutschland und wie sie dann am Schluss ja auch spektakulär in die Luft geflogen ist. Und das war dann natürlich Wasser auf die Windmühlen der FPÖ und auch teilweise der ÖVP, die sagen wollten, also die gesagt haben, nein, es ist zu riskant mit den Neos, die wirklich auch relativ weit weg sind in bestimmten Fragen und mit den Sozialdemokraten, die noch weiter weg sind in vielen Punkten. Insofern war eher der Blick nach Deutschland. Ansonsten die Immigrationsdebatte, die ja in Deutschland sehr groß war, die fand in Österreich kaum statt in der Form. Und wenn, dann eher auf die in der falschen Richtung. Und dass eben Kickl gesagt hat, ja, was ist denn eigentlich so falsch an der Remigration? Und es gab da auch nennenswert Widerstand dagegen oder Widerspruch. Insofern kommt es tatsächlich auf die Zivilgesellschaft jetzt sehr stark an, neben der ÖVP, wie weit wirklich die FPÖ jetzt praktisch ihre Agenda durchsetzen kann. Das wird Widerstand der Medien brauchen, der Opposition, also Widerstand, aber ein sehr kritisches und genaues Hinschauen, was da jetzt wirklich genau kommen soll.
Wenn wir Herbert Kickl im deutschen Wahlkampf an der Seite von Alice Weidel sehen?
Ich fürchte, es ist leider durchaus wahrscheinlich, ja.
Habe ich ja was, worauf ich mich freuen kann.
Ja, Gareth, du kannst dich jetzt erstmal wahrscheinlich auf eine AfD-Partei da freuen. Ich nehme an,
dass erstmal auf heute Abend, oder?
Erstmal heute Abend.
Wir zeichnen am Donnerstag früh auf, heute Abend. Heute für uns abends, der Podcast wird erst danach ausgestrahlt, wird also Alice Weidel auf X mit Elon Musk sprechen. Über dessen Rolle wir sicherlich auch in einem anderen Podcast nochmal weiterreden werden, im Zusammenhang mit den USA, aber auch Europas. Ihr Lieben, das war der Bundestag für heute. Ich danke euch dreien herzlich fürs Mitmachen. Weiterhin geht der Dank an außerdem diese Woche vertretungshalber Adefumi Olanigan für die Redaktion, Daniel Fromm für die Produktion. Wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr Anregungen, Kritik, Lob oder sonstige Wünsche habt an uns, schreibt uns an bundestalk@taz.de. Wir kriegen immer wieder übrigens ganz wunderbare Mails darüber. Sie werden vielleicht nicht alle beantwortet, aber alle gelesen. Wenn ihr Geld für uns habt, und das ist schon wichtig, weil die Taz will leben und weitermachen und euch die Inhalte weiterhin kostenlos zur Verfügung stehen, dann geht auf tazzahlig auf der taz.de-Seite, unser freiwilliges Bezahlmodell, und teilt uns gerne in sozialen Medien. Das ist gut für uns. Das war der erste Bundestalk 2025. Bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.